Gnade sei mit euch und Friede von dem, der da war und der da ist und der da sein wird in aller Ewigkeit, unser Herr und Heiland Jesus Christus. Amen. Liebe Gemeinde, der für diesen 16. Sonntag nach Trinitatis vorgesehene Predigttext steht im Alten Testament. Es ist der Psalm 16. Wir wollen hören auf die Verse 1 bis 11. Ein Miktam Davids. Bewahre mich, Gott, denn ich traue auf dich. Ich habe gesagt zu dem Herrn, du bist ja der Herr. Ich weiß von keinem Gut außer dir. An den Heiligen, die auf Erden sind, an den Herrlichen habe ich allgefallen. Aber jene, die einem anderen nachlaufen, werden viel Herzleid haben. Ich will das Blut ihrer Trankopfer nicht opfern, noch ihren Namen in meinem Munde führen. Der Herr ist mein Gut und mein Teil. Du erhältst mir mein Erbteil. Das Los ist mir gefallen auf liebliches Land. Mir ist ein schönes Erbteil geworden. Ich lobe den Herrn, der mich beraten hat. Auch mahnt mich mein Herz des Nachts. Ich habe den Herrn alle Zeit vor Augen. Steht er mir zu Rechten, so werde ich fest bleiben. Darum freut sich mein Herz und meine Seele ist fröhlich. Auch mein Leib wird sicher liegen. Denn du wirst mich nicht dem Tode überlassen und nicht zugeben, dass dein Heiliger die Grube sehe. Du tust mir kund den Weg zum Leben. Vor dir ist Freude die Fülle und Wonne zu deiner Rechten ewiglich. Amen. Wir wollen beten. Lieber Herr und Heiland, wir wollen dir Dank sagen für diese gewaltigen 11 Verse aus dem Alten Testament, für diesen wunderbaren Psalm Davids, den du uns schenkst und gibst als Predigttext jetzt für diesen Sonntag. Wir wollen dich bitten für die Predigt über diese Verse, dass du bei uns bist und dass du uns die Bedeutung dieser Worte eröffnest für unser Leben, für unsere Nachfolge, für unseren Glauben. Und damit das passiert, damit das geschieht, dazu brauchen wir deinen Segen für diese Predigt. Und darum wollen wir dich alle miteinander bitten. Herr, segne du selber das Reden und das Hören deines heiligen und lebendigen Wortes an uns allen, Herr. Amen. Liebe Gemeinde, ich hatte vor diesem Sonntag ein bisschen mehr Zeit als sonst zur Predigtvorbereitung. Und als ich so vorletzte Woche hingegangen bin, habe ich gedacht, worüber wirst du denn predigen? Habe ich gedacht, guck doch erstmal, was vorgeschlagener Predigttext ist. Oh, habe ich gesehen, ist ein Psalm. Dann habe ich so gedacht, bei meinem eingerosteten Hebräisch, den übersetze ich jetzt direkt mal aus dem Hebräischen. Dann fange ich an und bin beim ersten Wort dieses Psalms. Oder bei den ersten beiden heißt es, Miktam Ledawit. Ein Miktam Davids. Und da bin ich hängen geblieben. So hängen geblieben, dass die ganze Predigt davon geprägt ist, weil ich habe mich gefragt, was heißt das denn nochmal, Miktam? Und habe ich nachgefragt, dieses hebräische Wort, da habe ich geguckt, was heißt das? Das ist quasi die Überschrift über diesen Psalm in der hebräischen Bibel. Aber das ist ein Wort, das können die Theologen, das können wir nicht richtig fassen, Miktam. Also wenn Sie in der Lutherbibel nachschauen, da schreibt er drüber, ein Kleinod Davids. Andere, beispielsweise die Züricher Bibel, schreiben, ein Lied Davids. Und andere, die damit nicht zurechtkommen, so wie mir das auch gegangen ist, die Schlachterbibel oder die Elberfelder, die schreiben tatsächlich so hin, ein Miktam. Die scheuen sich dieses Wort direkt übersetzen, weil sie sagen, wir wissen nicht, was es ist. Aber so kann es natürlich nicht gehen. Ich kann natürlich der Gemeinde nicht sagen, na, ich habe überhaupt gar keine Ahnung, wir müssen jetzt weitermachen. Nein, hat gedacht, hier müssen wir stehen bleiben. Wir wollen dem mal nachgehen, was das heißt, ein Miktam von David. Und unter dieser Überschrift den Psalm auslegen. So habe ich denn diese Predigt überschrieben, ein Miktam von David. Und ich möchte dieses Wort Miktam unter 4 verschiedenen Möglichkeiten verstehen und übersetzen. Erstens Miktam als Gravur. Zweitens Miktam als Goldenes. Drittens Miktam als Verborgenes. Und viertens Miktam als Lobgedicht oder Loblied. Ein Miktam von David. Die erste mögliche Übersetzung, Miktam als Gravur. Also es gibt im Hebräischen ja keine Vokale, deshalb kann man, wenn die Konsonanten nur da stehen, sehr unterschiedliche Übersetzungen anwenden. Das wissen die, die Hebräisch können, sehr gut, aber für die, die das nicht können, muss das gesagt werden, dass diese vielen Möglichkeiten bestehen. Und es ist eine Möglichkeit, dass man eben dieses Miktam versteht als Gravur, denn es gibt im Hebräischen ein Wort, das heißt Katam, das so viel heißt wie einritzen, festhalten, also Gravur. Das ist eine Möglichkeit, eingraviert. Und das wissen wir auch, wenn etwas Wichtiges ist, dann wird es eingraviert. Also wir kennen das aus dem ganz Banalen, aus dem Sportlichen. Jetzt Leverkusen ist ja Pokalsieger geworden und deutscher Meister. Da haben sie eine schwere Schale gekriegt und ein Pokal, was wird gemacht? Da wird der Name dieses Vereins eingraviert, soll für alle Ewigkeiten bleiben, dass man weiß, die haben da gewonnen. Wer von ihnen einen Ehering trägt, der hat vermutlich innen auch eine Gravur. Das ist so wichtig, da steht dann der Name des Partners bzw. der Tag, wo man sich das versprochen hat drauf, also sagen, ist etwas ganz Wichtiges. In meiner alten Gemeinde, ja, war ich dabei, als wir das Pfarrhaus gebaut haben, neu gebaut haben. Und als wir das dann in Dienst gestellt haben, habe ich gedacht, da muss ja auch was Besonderes her. Da haben wir einen Stein gravieren lassen im Eingangsbereich. Da stand dann drauf VDMIE, so wie uns an der Tür, das Wort Gottes bleibt in Ewigkeit. Das war mir so wichtig als Pfarrer, dass ich sage, das muss hier rein, das müssen Sie alle immer vor Augen haben, wenn Sie hier ins Pfarrhaus reingehen, halt nicht. Das Wort Gottes bleibt in Ewigkeit. Aber nicht nur im, ich sage jetzt mal, Zwischenmenschlichen, im Irdischen ist es so, auch im Religiösen, im Jüdischen wissen wir es halt, dass das Gravieren eine Rolle gespielt hat. Also im jüdischen Leben war es damals so, dass das Shema Yisrael, also das höre Israel, Gott ist einer und du sollst ihn lieben von ganzem Herzen, ganzer Seele, ganzer Kraft, an jeder Tür Israels war bis zum heutigen Tag eingraviert, damit man die wichtigen Dinge vor Augen hat. Und deshalb ist das eine zulässige Übersetzung, die macht auch inhaltlich Sinn, dass quasi David hier etwas eingraviert hat, so die wichtigen Dinge. Und wenn ich dann den Psalm unter dieser Überschrift lese, was ist denn dann das Wichtige? Dann lese ich diese Verse auf einmal mit so einem ganz anderen Blick. Da geht es nämlich dann direkt los, wo David sagt, du bist ja der Herr. Du bist ja der Herr. Und er sagte, das muss eingraviert werden, das ist so wichtig, du bist der Herr. David, der mächtigste Mann der damaligen Welt, zu dem sind sie gekommen. Da haben sie sich hingeschmissen. Die haben den gar nicht angeguckt, wenn sie mit dem geredet haben, weil er der König war, der Mächtige, der Herr. So wird er immer wieder auch angesprochen, so als Ehrentitel. Der war so reich, der war so mächtig, der war so stark. Und da kann man sich als Mensch ja was drauf einbilden. Aber das graviert er sich hier selber ein. Aber auch für uns. Du bist ja der Herr. Du bist der Chef. Nicht ich. Du bist der Herr. Und das müssen wir immer wieder wissen. Du bist der Herr. Vergessen wir ganz schnell. Auch wir gläubigen Menschen. Gerade beim Beten. Herr, bitte mach das. Tu dieses. Dieses, 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 dieses. Und damit dürfen wir alles machen. Aber so häufig fragen wir gar nicht, Herr, was hast denn du eigentlich für einen Auftrag für mich? Wir haben ja heute auch ein paar Soldaten unter uns sitzen. Auch einen ehemaligen Kommandeur, der Oberst gewesen ist. Und wenn der Oberst da ist und der Gefreite kommt, dann ist es nie so, dass der Gefreite sagt, ja, Herr Oberst, machen Sie mal das, können Sie dieses mal tun, sondern der geht hin und fragt, Herr Oberst, was soll ich denn machen? Und der Oberst gibt den Befehl. Und wenn es mal ganz gut kommt, dann kann der Gefreite dem Oberst was sagen. So ist das beim Militär. Aber wisst ihr, beim lebendigen Gott ist noch ganz anders. Das ist nicht nur ein Vorgesetzter, das ist der Schöpfer dieser Welt, wir sind seine Geschöpfe. Und das vergessen wir ganz häufig. Nochmal, guckt auf eure Gebetspraxis. Gib mir das, mach dieses, tu jenes. Wann hast du dann das letzte Mal gefragt, Herr, dein Wille geschehe. Dein Wille geschehe wie im Vater unser. Was ist denn dein Auftrag für morgen, für die nächste Woche? Du bist ja der Herr. Und ich kann mir gut vorstellen, dass das für den David ein richtiges Problem war. Der war nämlich auch so ein Chef in dieser Welt. Und er wusste, das ist das Wichtigste, dass du der Herr bist. Erste Gebot, geht's los, die 10 Gebote, nicht? Ich bin der Herr, dein Gott. Sollst keine anderen Götter haben neben mir. Nicht irgendwelche Baalen, Astarten, aber auch nicht dich selber, der du dich zum Gott machst und in deiner Selbstverkrümmtheit nur an dich denkst. Du bist ja der Herr. Das ist so etwas, was er eingraviert hat, was ganz, ganz wichtig ist für ihn und auch für uns. Aber das ist kann man viele Verse nehmen, nur ein anderer Vers, nur, dass man das Sinn macht, hier mit dem Miktam als Gravur zu verstehen, extrem wichtig. Du, das heißt es im Vers 10, du wirst mich dem Tode nicht überlassen. Das ist ja Thema heute des Gottesdienstes, halte ich, die Macht des Todes ist überwunden. Und der David in seiner Position hat sicherlich auch viele Probleme zu bedenken, gab, was alles gewesen ist, und musste sich von dem Irdischen so gefangen nehmen lassen, mit all dem, was gewesen ist, genauso wie bei uns. Aber hat häufig vergessen, dass da der Tod kommt. Und manchmal hat er vielleicht auch Angst gehabt vom Tod, aber da war wichtig diese Botschaft, du wirst mich dem Tode nicht überlassen. Das musst du immer wieder vor Augen haben. Deshalb ist das Wochenspruch. Das darfst du wissen, der du auf den Tod zugehst. Oder der du momentane Todeserfahrung gemacht hast, weil eine Beziehung kaputt gegangen ist, eine berufliche Verbindung zerschlagen ist. Wo du sagst, hier erlebe ich Tod im Sozialen, im Zwischenmenschlichen. Der Herr wird dich dem Tod nicht überlassen. Er ist stärker als der Tod. Ich habe gestern ein Interview gelesen mit einem ehemaligen Fußballprofi, die sich ein bisschen mit Fußball beschäftigen, kennen den vielleicht noch, Georg Koch. Er war so vor 10 Jahren Torwart bei Kaiserslautern, Düsseldorf, hat er so viel 200 Bundesligaspiele gemacht, und er ist jetzt schwer an Bauchspeicheldrüsenkrebs erkrankt. Und er scheint kein Christ zu sein, denn so wie er über den Tod gesprochen hat, hat man gemerkt, da ist keine Hoffnung. Der hat jetzt nur noch diese kurze Zeit, davon hat er gesprochen, die der Arzt ihm gegeben hat, bis es dann final zu Ende ist. Die Macht des Todes. Man hat das in diesem Interview in jeder Zeile gespürt. Und auch die Traurigkeit und auch die Angst, auch die Verzweiflung, dann auch so ein bisschen so, ich will nicht sagen trockenen Humor, sondern Sarkasmus dagegen zu stellen. Aber der Mann hatte keine Hoffnung darauf, dass der Tod besiegt ist. Und das dürfen wir wissen, das müssen wir wirklich eingraviert haben, vor allem, weil wir ja alle auf den Tod zugehen. Bei allen Problemchen, die wir haben, das große Problem der Menschen ist, dass sie sterblich sind und dass sie irgendwann gar nicht mehr sind. Dann sind alle Probleme sowieso erledigt halt, nicht? Aber wir sind dann hier auf dieser Erde nicht mehr. Aber nochmal, das ist kein Problem. Er wird uns dem Tod nicht überlassen, so heißt es hier. Und das ist so wichtig für David, dass es eingraviert, so möchte ich das verstehen, an dem ersten Punkt dieser Predigt. Die Macht des Todes ist gebrochen durch Jesus Christus. Er ist der Herr. Das als Verständnis aus diesem Psalm Miktam als Gravur. Ein zweites Verständnis von Miktam. Man kann Miktam als Goldenes verstehen. Nicht von dem Wort Katam, sondern eben was Gravur hieß, sondern von dem Substantiv Ketem. Und Ketem bedeutet im Hebräischen Gold. So versteht etwa Luther diesen Psalm, so beschreibt er ihn. Dass er sagt, ein güldenes Kleinod, so etwas ganz Wertvolles, so etwas ganz, ganz Wertvolles, ganz Bedeutungsvolles. Und wenn man es von dieser Übersetzung her versteht, dann leuchtet so mancher Vers ganz anders einem entgegen aus diesem Psalm 16. Da schreibt er nämlich im Vers 2, ich weiß von keinem Gut, man könnte auch übersetzen, von keinem Glück außer dir. Ich weiß von keinem Gut, von keinem Glück außer dir. Das ist das Kostbarste für David, die Beziehung zum lebendigen Gott. Alles andere interessiert ihn überhaupt nicht. Er sagt nicht, du bist das am wertvollsten. Nein, er sagt, ich weiß von keinem Gut, von keinem Glück. Nichts ist, ich sage jetzt mal, golden als das, Gold so verstanden, als das Allerhöchste und Allerwertvollste. Und das sagt der, der alles hat. Der mächtigste Mann der damaligen Welt. Ein Haufen Gold und Silber, viel Geld. Viele Frauen, hohes Ansehen, die haben schon in jungen Jahren ihn zu Ehren gesungen, halt nicht den König Saul ehrte man in den Liedern, nur so ein bisschen, ihm gab man die große Ehre, alles. Der war auch als Künstler begabt, der hat ja diese Psalmen geschrieben, der hat so eine Möglichkeit gehabt, Musik zu machen, dass der König Saul, der so durchgedreht wahnsinnig war, immer wieder beruhigt wurde halt, nicht? Also der Typ, der war gesegnet mit so vielen Dingen. Da waren so viele unglaubliche Güter, die er hatte. Aber wisst ihr, was er sagt in der Bilanzierung dessen, was gut ist in seinem Leben? Ich weiß von nichts Gutem, außer von dir. Alles andere kannst du letztlich vergessen. Der hat Spaß am Leben gehabt, davon spricht die Bibel ja auch, gar kein Thema. Manchmal sogar viel zu viel halt. Aber die Wirklichkeit, das war die Reflexion, das, was wirklich golden war, was richtig zählt und gut ist, das ist eben die Beziehung zum Herrn. Und da befragt mich dann dieser Psalm, wie ist denn das bei mir? Ist Gott mein einzigstes Gut, in das ich alles rein investiere und der Rest interessiert mich da wirklich nur noch peripher? Wenn das so ist, dann werde ich Zeit damit verbringen. Das ist ja so, wenn man etwas als Allerhöchstes, Wichtigstes hat, alles andere interessiert einen nicht, dann wird man Zeit damit verbringen. Wie sieht es mit meiner effektiven Zeit mit dem Herrn aus? Dann werde ich für dieses eine Gute, dieses Goldene, alles andere aufgeben. Wir haben vor einiger Zeit gepredigt hier über den Schatz im Acker, wo der einer den gefunden hat. Alles verkauft, so heißt es da in Matthäus 13, alles verkauft, um eben diesen Schatz zu haben, um eben, das ist ein Bild für das Himmelreich Gottes. Oder auch von der verlorenen Perle, wo der Kaufmann alles verkauft, um diese eine Perle zu bekommen. Ein Bild dafür zu sagen, wenn ich wirklich diesen Gott gefunden habe und Beziehung mit ihm lebe, was gebe ich ihm dafür auf? Das darf ich euch sagen, das funktioniert nicht. Jesus und. Und dann mache ich alles andere und stelle ihn daneben und irgendwann ist er nicht nur daneben, sondern in letzter Reihe so gestellt. Was gebe ich auf? Und wie bin ich auch bereit, diesen Gott, den ich gefunden habe, dieses Wertvollste zu verteidigen? Das, was mir am wertvollsten ist, das verteidige ich. Also wenn einer sagt, mir ist das Geld wichtig, halt nicht. Also der wird das verteidigen mit allen möglichen Anlagestrategien. Der wird sein Geld diversifizieren. Ja, damit meinem Geld nichts passiert. Und dann musst du jeden Tag Aktienkurse gucken, am besten dreimal am Tag halt. Ne? Verteidigung. Und wenn dir dein Haus so wichtig ist, da baust du Alarmanlage an und alles halt nicht. Aber wenn Gott dir wichtig ist, wie stehst du denn für ihn ein? Für seinen Namen. David ist so einer gewesen, der ist dafür eingestanden. Das ist so die Geschichte, die mich für diesen David so einnimmt, 1. Samuel 17, wie er als kleiner Junge da kommt und bringt seinen Brüdern das Essen aufs Feld nicht und da kommt dieser dreckige Philister und lästert den lebendigen Gott. Da sagt er, so nicht. Ich trete für die Ehre Gottes ein. Ich verteidige den. Warum? Weil der lebendige Gott in seinem Herzen gewesen ist. Wie sind wir bereit, in dieser Welt, wo immer wieder der lebendige Gott verlästert und gespottet wird, einzutreten für ihn, wenn er denn für uns das Wertvollste ist? Aber nicht nur das reflektiert er hier, dass es das Wertvollste ist, dass es das Goldene ist, sondern auch alles, was golden ist in dieser Welt, hat er nur, weil eben der lebendige Gott es ihm gegeben hat. Er schreibt hier im Vers 6, das Los ist mir gefallen auf liebliches Land. Mir ist ein schönes Erbteil geworden. Auf schönes Land fiel mir die Messschnur. Mein Erbe gefällt mir wohl. Damit macht David deutlich, alles, was ich habe und was ich bin, ist mir zugefallen. Weil das Los lieblich war. Der hätte sich auch hinstellen können und sagen, ja, was bin ich für ein harter Typ gewesen damals, als ich diese Freischärler um mich gesammelt hatte, diese 600 ruchlosen Männer. Und dann habe ich die Philister platt gemacht und dann habe ich gegen die Midianiter und ich habe gegen die Ammoniter gekämpft halt. Ich war überall der Starke halt. Und dann habe ich Israel niedergerungen halt und ich war da und ich habe die Syrer und alle bekämpft halt. Was war ich stark? Was war ich gewitzt? Was halte ich gut? Könnt ihr alles sagen? Was war ich stark? Was war ich clever? Und ich habe so eine Self-Made-Man-Karriere gemacht. Nein, er sagt, ist mir alles zugefallen. Alles nur Gnade Gottes. Alles nur Gnade Gottes. Als David da berufen wird, als der neue König eingesetzt wird, als Saul verworfen ist, da kommt ja Samuel. Und dann fragt der Isa, ja, wo sind denn deine Söhne? Da lässt er die Söhne antreten halt. Da kommt als erstes der Eliab. Und Samuel sagt, schon super Typ, der sieht so klasse aus, den machen wir zum König. Und Gott sagt, nein. Dann kommt der Abinadab, der Zweite, nein, sagt Gott halt nicht, dann wird es durchdekliniert, 7 Söhne sind da, keiner ist es. Er sagt Samuel, was ist denn das, hast du nicht noch einen? Ja, aber ich habe auch noch den Kleinen dabei, den, dann lässt er den holen und der ist es. Eigentlich hätten ganz andere das bekommen können, aber ihm fällt dieses Erbteil zu. Alles nur Gnade, alles nur Gnade, das bringt er hier zum Ausdruck. Das ist das Goldene, nicht meine Leistung, sondern das etwas Gutes in meinem Leben. Das ist der Herr, dass er mir alles geschenkt hat. Und das passt so gut am heutigen Tag, denn heute ist die Losung, ihr habt es vielleicht schon gelesen, 5. Mose 6, da heißt es in den Versen 11 und 12, wenn du nun isst und satt wirst, so hüte dich, dass du den Herrn vergisst. Also, das ist so ein Wort auch an mich. Wenn der Kühlschrank voll ist und das Auto getankt ist halt, ne, und man vielleicht noch einen Urlaub hinter sich gebracht hat, da kann man so denken, was ich für ein Leben führe, ja, durch meine Cleverness und mein Geld, das ich verdient habe und alles. Das ist alles nur geschenkt. Alles, was Gold ist in deinem Leben, alles, was gut ist, sagt der Herr dir heute nochmal, hast du nur zu verdanken der Gnade Gottes. All dein Geld, all deine Intelligenz, all deine funktionierenden Beziehungen, alles nur Gnade des lebendigen Gottes. Das, was Gold ist, ist der Herr selber. Und was für uns noch im Umfeld golden ist, kommt auch nur von ihm. So möchte ich diesen Psalm dann auch auslegen, wenn ich Miktam als Goldenes verstehe und übersetze. Eine dritte mögliche Übersetzung Miktan nicht als Substantiv, sondern Katam als Verb, dann heißt es so viel wie bedecken, verstecken. Bedecken, verstecken. Miktam als etwas Verborgenes. Da kommt so eine ganz neue theologische Sicht in diesem Psalm hinein. Die wird vor allem dann groß und deutlich, wenn man die Verse 9 und 10 liest. Hier ist etwas eigentlich noch verdeckt. Da heißt es, darum freut sich mein Herz und meine Seele ist fröhlich, auch mein Leib wird sicher liegen, denn du wirst mich nicht dem Tod überlassen und nicht zugeben, dass dein Heiliger die Grube sehe. Hier ist vom Sieg Jesu Christi über den Tod die Rede. Du wirst nicht zulassen, dass dein Heiliger, also der, der zum heiligen Gott die Grube sieht, dass der sterben wird. Das wirst du nicht zulassen. Und das sagt hier David in diesem Lied, das er gedichtet hat. Aber das, was 1000 Jahre später erst passiert, ist ihm ja noch verborgen. Hier haben wir Christus im Alten Testament. Und so kann man dieses Miktam auch übersetzen als Verborgenes. Und es wird dann ganz besonders stark, diese Übersetzungsmöglichkeit, wenn man weiß, dass diese Überschrift Miktam le David, dass wir die noch insgesamt 5-mal weiterfinden im Alten Testament. Die haben wir dann noch in den Psalmen 56, 57, 58, 59, 60. Und in all diesen Psalmen geht es immer wieder auch versteckt um die Auferstehung Jesu Christi. Also im Psalm 56, der auch ein Miktam le David Psalm ist, da heißt es, du hast mich vom Tode errettet, meine Füße vom Gleiten, dass ich wandern kann vor Gott im Lichte der Lebendigen. Oder im Psalm 57, ich rufe zum Gott, dem Allerhöchsten, zu Gott, der meine Sache zum guten Ende führt. Oder dann im Psalm 60, Gott, der du verstoßen und zerstreut hast und zornig warst, stellst uns wieder her, der du die Erde erschütterst und zerrissen hast, heile ihre Risse, denn sie wankt. Also dazu muss man wissen, dass zur damaligen Zeit, zu David, es noch keine Auferstehungshoffnung gab. Damals dachten die Juden, zur Zeit Davids, das war so das, der Common Sense, wir leben weiter in unseren Nachkommen. Aber wenn wir tot sind, war es das. Dann gehen wir in die Scheol, das ist nur furchtbar. Das war so das Denken der damaligen Welt. Und hier bricht aber etwas anderes auf, was noch verborgen ist, eine Auferstehungshoffnung. Die Auferstehung Jesu Christi, verborgen im Alten Testament. Jetzt kann man sagen, hat der Latzel wieder ja mit so ein paar Dings hier im Psalmbuch das so zurechtgerückt halt. Nein, das ist ganz, ganz wichtig, dass wir das wissen, dass wir die Auferstehung Jesu Christi eben auch schon im Alten Testament finden, dass sie dort verborgen ist. Nicht meine eigene Idee. Als die erste christliche Predigt gehalten wird, die wird gehalten von Petrus in Jerusalem, als der Heilige Geist ausgegossen ist, da nimmt er Bezug auf diesen Psalm 16 und sagt, hier im Psalm 16 spricht David von Jesus Christus. Er macht es ihnen deutlich. Also das ist die Urauslegung dieses Psalmes. Von daher macht dieser Begriff Miktam, Verborgenes, etwas deutlich. Und das müssen wir wissen, wir finden Jesus überall im Alten Testament. Die ersten Gemeinden in den ersten 150, 200 Jahren hatten ja nur ein paar Briefe von Paulus und das auch erst so ab 60, 70 nach Christus. Die hatten nur das Alte Testament, das lasen die, aber die fanden überall Jesus. Da wurde ihnen erstmal die Bedeutung der Schrift klar und Jesus sagt auch selber nicht, lest in den Schriften Johannes 5, sie sind die von mir Zeugen. Und hier ist eben Zeugnis von etwas, was David damals noch verborgen. Es ist abgedeckt und in Christus wird es erst aufgedeckt. Das ist das, was Paulus sagt in 2. Korinther 3. Da sagt er, bis zum heutigen Tag bleibt die Decke unaufgedeckt über dem Alten Testament, wenn Sie lesen, weil sie nur in Christus abgetan wird. Aber bis auf den heutigen Tag, wenn Mose gelesen wird, hängt die Decke vor ihrem Herzen. Wenn Israel sich aber bekehrt zu dem Herrn, so wird die Decke abgetan. Das macht Bekehrung aus, dass du die Bibel, das Alte Testament, überall mit dem Blick Jesu suchst. Du kannst das als historische Urkunde verstehen, du kannst es als ein wichtiges Zeugnis dessen, was in der Menschheitsgeschichte ist, aber du wirst es nicht begreifen, wenn du nicht die Bibel mit Jesus liest und es daran findest. Und das ist eben hier nur für den sichtbar, dem die Decke weggenommen ist und das Verborgene aufgedeckt wird durch den Heiligen Geist. Und das ist das Wunderbare. Das ist das Wunderbare. Deshalb passt dieser Text auch zum heutigen Tag. Sagt ja, Thema des heutigen Tages ist, Tod ist die Macht genommen. Und das wird David schon klar gemacht. Und das dürfen wir jetzt nochmal aufgedeckt vor Augen haben. Diese Kernbotschaft, also wenn ich dann mit Tam als Verborgenes stehe, dass wir das noch einmal hören halt. Darum freut sich mein Herz und meine Seele ist fröhlich, auch mein Leib wird sicher liegen. denn du wirst mich dem Tode nicht überlassen und nicht zugeben, dass dein Heiliger die Grube sehe. Das nochmal als Kernbotschaft dieses Sonntages. Hey, das ist die Perspektive unseres Lebens, ja? So der Herr Jesus Christus nicht vorher wiederkommt, gehen wir alle in den Tod. Sterben wir zu Hause im Bett oder beim Autounfall oder im Krankenhaus, im Altenheim, keine Ahnung wo und wie. Wie lange es dauert, ob du es bewusst erfährst, keine Ahnung. Aber wir sind alle in 100 Jahren mausetot, alle. Aber ist kein Problem für uns, die wir Jesus nachfolgen. Halleluja. Er, so heißt es hier, wird nicht zugeben, dass wir, die wir zu ihm gehören, in die Grube fahren, sondern wir haben sofort, unmittelbar, postmortal, ewiges Leben halt nicht. Für die Ungläubigen ist das verborgen. Aber wenn du gläubig bist, ist das die Botschaft, die ich dir noch einmal neu vor Augen stellen darf. Der Tod hat keine Macht über dein Leben. Er ist besiegt durch Jesus Christus. Und ein viertes und letztes, wie wir Miktam auch verstehen können, nochmal ganz was anderes. Miktam einfach ganz banal als einen musikalisch-technischen Begriff. Die Psalmen sind ja Lieder, die wurden gespielt. Und das finden wir an mehreren Worten auch noch in den Psalmen, dass scheinbar in den Psalmen für diejenigen, die diese Psalme begleitet haben auf den Instrumenten, Hinweise gegeben wurden zum Spiel. Also die meisten von Ihnen kennen den Begriff Seler, der da steht in der Bibel. Wenn man Psalmen liest, da steht bei manchen Psalmen hinter jedem Vers Seler. Also Seler, das heißt so viel wie hoher Fels. Und ein hoher Fels, der hat Echo, da hat man immer gedacht, ja, der soll nochmal wiederholt werden. Das muss zweimal gesagt werden. Oder ist hier Seler ein Hinweis für ein Zwischenspiel? Auch Seler wissen wir nicht genau, was das heißt. Ne? Dass da einfach nochmal, was weiß ich, wenn der Psalm gesagt wurde vom Sänger, dass dann einfach nochmal der, der die Leier gespielt hat, ne, dann einfach nochmal so ein Zwischenstück spielt, damit man darüber nachdenkt halt. Ne? Also da wissen wir auch nicht, was Seler heißt. Ne? Aber das wissen wir viel deutlicher. Das ist eben tatsächlich ein musikalischer Hinweis, wie das eben vorzutragen ist. Und so könnte Miktam das auch sein. Es gibt eine ganze Reihe Theologen, die sagen, ja, man darf da nicht zu viel reinpacken, das ist einfach schlicht nur ein musikalischer Hinweis. Und ganz von der Hand weisen kann man das auch nicht. Man kann den Psalm auch so verstehen. Das ist nur die Frage, was ist denn das für ein Hinweis? Wie gesagt, wir haben da nur 6 Psalme in der Bibel, die so überschrieben sind. Miktam, Lederwit. Und wenn man die liest, dann ist denen alles eins zu eigen. Die loben und preisen David, die loben und preisen den Herrn. Deshalb habe ich das so beschrieben, ein Lobgedicht, ein Loblied. Vielleicht ist das so einfach so ein Hinweis für eine Melodie. Also wenn dieser Psalm vorgetragen wird, also dann mit einer richtig super fröhlichen Melodie, weil er wird ja meinen Leib nicht dem Tode preisgeben. Das ist so was Starkes, das ist so fröhlich, da wollen wir richtig fröhlich tauschen. Das ist kein Klagepsalm, das ist kein Trauerpsalm, das ist einfach was richtig Fröhliches. Da müssen wir richtig auf die Pauke hauen, ne, weil das eine Botschaft ist. Die Macht des Todes ist überwunden halt. Er wird nicht meinen Körper dem Leib der Grube geben halt. Und auch dieses andere, wenn hier steht, mir ist mein Los gefallen auf liebliches Land, mir ist ein schönes Erbteil geworden, auf schönes Land fiel mir die Messschnur. Ja, wenn du das verstanden hast, dann musst du Loblied singen. Das ist ja ganz klar. Denk da mal drüber nach, wie das ist, in Beziehung mit dem lebendigen Gott zu leben, was er alles für dich getan hat, wie er dich gesegnet hat in dieser Welt und wie er dich erst nochmal zukünftig segnen wird. Wenn man das begriffen hat, ja wunderbar, da kann man doch nur sagen, richtig in die Tasten gegriffen halt, hier muss ja richtig laut gesungen werden. Das ist ja für den Menschen so, wenn er was Wunderbares erfahren hat, erlebt hat, ne, dass die Leute anfangen zu singen und zu jubeln. Also wenn nur irgendeiner so ein düsiges Fußballspiel gewonnen hat, dann ist er Europameister oder Deutscher Meister, ne, da wissen wir, wie sie rumstehen und dann, we are the champions, das bricht aus dem Menschen raus, wenn er richtig erfreut und erfüllt ist, nicht der Gesang, dass er loben muss, dass er preisen muss, er schreit es raus in alle Welt. Und wisst ihr, da haben wir allen Grund zu. Kannst du nochmal sagen, der Tod ist überwunden. Da können wir Loblied anstingen. Gelobt und gepriesen sei der Herr. Das sagt er auch hier. Ich lobe den Herrn. Ich lobe den Herrn. Ich lobe den Herrn, der mich beraten hat, heißt hier im Vers 7. Das ist auch noch so eine Sache. Wenn du erlebst, wie der Herr dich berät, dass er bei dir ist. David hat das ja erlebt, als er da nach Keila zieht. Nicht? Da hat er noch diese Streifscher bei sich, diese 600 Elitekämpfer halt. Und Saul verfolgt ihn. Und die Philister greifen Keila an. Und dann sagt er, soll ich der Stadt helfen? Ja oder nein? Und er weiß nicht, Mensch, das ist strategisch schwierig, weil der Saul kommt. Und da fragt er den Herrn. Und der Herr sagt ganz klar, geh hin, mach die platt, die Philister. Der geht hin, mach die platt. Jetzt weiß er aber, Saul kommt. Und da sagt er, Herr, wie soll ich denn hier bleiben? Die Leute in Keila sind so freundlich, aber wenn Saul kommt, werden die mich verraten. Und da sagt der Herr ganz klar, die werden dich verraten, hau hier ab halt. Na, hier musst du jetzt mal die Fersen in die Hand nehmen, mit Saul wirst du so nicht fertig. Und dann haut er ab, der berät ihn, das zu erleben, der lebendige Gott ist da. Der spricht in dein Leben hinein, der gibt dir klare Wegweisung. Da kannst du Gott nur loben und preisen, wenn du das so erlebst und erfährst. Also von daher ist das auch vollkommen richtig, wie das hier ist, einfach das ja, Miktam als Loblied übersetzt wird halt. Und wenn ihr in euer Leben schlagt und guckt einfach rein und seht, wie oft hat der Herr mich schon geleitet? Was hat er mir nicht Gutes getan? Wie hat er mich nicht gesegnet? Was bedeutet das nicht für mich, dass ich vor dem Tod keine Angst mehr zu haben brauche? Da könnt ihr eigentlich auch nichts anderes machen, als nur anzufangen, Loblieder zu singen, auch wenn die Situation vielleicht momentan schwierig ist. So wie bei Paulus und Silas, die da im Gefängnis sind in Philippi halt, nicht? Sind gefoltert. Was machen sie? Singen Loblied zur Ehre Gottes. Da ist der Jonah im Bauch des Fisches halt. Ne? Was macht er in der Situation? Singt ein Loblied dem lebendigen Gott, als er nochmal in sich schlägt, wie der ist und was er für ihn getan hat. Als Josaphat gegen die Ammoniter zieht, halt in dieser gewaltigen Schlacht halt, da geht er nicht hin und muss da militärstrategisch was machen, sagt, nee, lass mal einfach die Loblieder singen, die ziehen voraus und dann wird der Sieg einem so geschenkt halt, nicht? Also Miktam als Loblied zu sagen, wenn man überlegt, was Gott für einen getan hat, dass man einfach ins Loben und Danken kommt. Und so kann ich auch dieses Wort übersetzen, eben Lobgedicht, Loblied, wenn man reflektiert, was der lebendige Gott für einen getan hat. Jetzt habe ich euch und Ihnen 4 Punkte vorgetragen, wie man dieses Miktam verstehen kann als Gravur, als Goldenes, als Verborgenes, als Lobgedicht, als Loblied. Da wird der eine oder andere fragen, ja, was ist denn jetzt so das Richtigste? Was würden Sie denn hinschreiben, wenn Sie es zu übersetzen hätten? Da muss ich sagen, alle 4 Dinge sind für mich richtig. Deshalb, wenn ich diesem Psalm eine Überschrift zu geben habe, dann lasse ich es genau auch dabei bei der Übersetzung, dass ich sage, es ist ein Miktam Gottes, bei all der Vielfältigkeit, die Gott mir dadurch sagt. Und ich weiß nicht, welcher Punkt dich vielleicht angesprochen hat jetzt bei dieser Predigt, wo du gemerkt hast, hier hat Gott eine Botschaft für mich. Kann sein, der eine Punkt hat überhaupt nichts bedeutet. Aber da, wo Gott dich angesprochen hat jetzt, wo dieser Miktam für dich zur Gravur, zum Goldenen, zum Verborgenen, das offenbart wird oder zum Lob wurde, einfach, da geh dem nach, setz das um, was der lebendige Gott dir in dieser Predigt gesagt hat. Amen. Und der Friede des allmächtigen Gottes, der sehr viel höher ist als all unsere menschliche Vernunft, er bewahre unsere Herzen und Sinne in Christus Jesus, unserem lebendigen und auferstandenen Herrn. Amen.